das durch dich lebt und deine Freude ist, dich erfrischt, dir nahe ist, das deines Herzens Wunsch erfüllt, ein Volk, das nur dich liebt. Amen. Ja, danke, Herr Jesus Christus, dass du uns berufen und erwählt hast, dich und deinen Vorsatz erkennen zu dürfen. Danke, Herr, für diese Zeit der Konferenz, wo du schon reich zu uns gesprochen hast. Und du möchtest weiterreden. Du möchtest uns noch mehr deinen Willen offenbaren. Und schreibe ihn auch in unser Herz. Herr, das ist unser Verlangen, dass wir so ein Volk sind. Ein Volk, das dich erfrischt, das dir nahe ist und deines Herzens Wunsch erfüllt. Ja, ein Volk, das nur dich liebt. Amen. Einen Augenblick. So. Ja, liebe Geschwister, wir gehen weiter in dem Wort der Konferenz. Ich möchte hier noch kurz... So. Und wir sind ja hier im Punkt 6 angekommen, dass Christus die Gemeinde bauen will und sie als ein Gegenüber für sich haben möchte. Ich denke, wir haben in dieser Zeit wirklich erkannt, dass das, was der Herr hier spricht, alles zusammenhängt. Es ist nicht so, dass es einmal geht es nur um die Errettung oder Heiligung oder die Gemeinde. Nein, wirkt alles zusammen. Es geht eigentlich um einen Vorsatz. Und dieser eine Vorsatz, das ist sogar ein ewiger Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. So wie wir es auch in Epheser 3 sehen können. Dort haben wir schon gelesen in diesen Tagen, Epheser 3, Vers 10 und 11, ja, dass dieser ewige Vorsatz, den er gefasst hat, er wird jetzt durch die Gemeinde den Mächten und den Gewalten in den Himmeln bekannt gemacht. Ja, und das ist auch ein Anliegen, das ich heute Morgen habe, zu zeigen, dieser Wille Gottes ist nicht einfach nur sporadisch mal hier zu sehen, mal hier gibt es einen Vers, der sagt, ja, das ist der Wille Gottes. Nein, die ganze Bibel, die ganze Schrift offenbart uns diesen Willen. Und wir können es auch daran erkennen, dass es eben ein Guss ist, eine Linie in dem Plan Gottes. Und das möchte ich heute Morgen auch etwas herausbringen. Gerade auch, wenn es darum geht, dass die Gemeinde Gottes Wille ist. Ich denke, viele von uns kennen diesen Vers in Matthäus 16, Vers 18, wo der Herr sagt, ja, dem Petrus zeigt, ich werde meine Gemeinde bauen. Oder andere übersetzen es, ich will meine Gemeinde bauen. Aber es ist nicht einfach nur dieser Vers. Es ist viel mehr. Es ist das ganze Wort, das diesen Wunsch Gottes uns offenbart. Und darauf möchte ich ein bisschen weiter eingehen. Und deshalb starte ich auch ganz am Anfang der Bibel. Bereits mit der Erschaffung des Menschen. Im ersten Kapitel der Bibel zeigt Gott, was er mit dem Menschen haben möchte. Und auch diese Stelle ist uns gut bekannt. In 1. Mose 1, Vers 26 und 27 lesen wir, dass Gott den Menschen in seinem Bild geschaffen hat, als sein Gegenüber. Und das ist etwas, was wirklich tief im Herzen Gottes war, mit uns Menschen. Er möchte uns als ein Gegenüber für sich haben, als etwas, ein Wesen, ein Geschöpf, das ihm entspricht und das in der Lage ist, ihn, unseren herrlichen Gott, zum Ausdruck zu bringen. Ein Wesen, mit dem er Gemeinschaft haben kann. Und ja, diesen Willen Gottes, den möchte er weiter ausführen. Den hat er noch klarer gezeigt, auch weiter dann im zweiten Kapitel der Bibel. Dort geht es nochmal im Detail um die Erschaffung der Frau, wie Gott für den Menschen, für Adam, seine Frau geschaffen hat. Und diese Geschichte ist hoch bedeutungsvoll, denn sie zeigt auch hier schon, was Gott heute überhaupt mit dem Menschen vorhat. Adam hier ist ein Bild auf Jesus Christus, der einen Gegenüber haben möchte. Ja, wo der Vater im Herzen hat, ihm, Christus, eine Braut, eine Frau zuzubereiten, die ihm entspricht. Und der Weg, wie das geschieht, ist auch sehr bemerkenswert. Adam fällt in einen tiefen Schlaf. Es wird eine Rippe aus ihm genommen und aus ihm wird die Eva gebaut. Da steht nicht nur nicht das Wort, sie wurde geschaffen, sondern sie wurde gebaut. Denn dies ist ein Bild, das Gott schon zeigt. Er möchte aus Christus, der in den Tod geht und aufersteht, in Auferstehung möchte er ein Gegenüber für diesen Christus, für seinen Sohn zubereiten, möchte es bauen, nämlich die Gemeinde. Und dass dieses Kapitel wirklich von Christus und der Gemeinde spricht, das hat auch Paulus in Epheser 5 sehr klar gemacht. Dort zitiert er aus diesem Kapitel die Stelle, wo es heißt, ich lese jetzt gerade Epheser 5, Vers 31 und 32. Darum wird ein Mensch Vater und Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich rede aber von Christus und der Gemeinde. Einen Augenblick, ich muss hier kurz einstecken. So. Dieses Geheimnis spricht von Christus und der Gemeinde. Ja, es ist ein Geheimnis. Es ist ein großes Geheimnis. Und viele Menschen, die auch die Bibel lesen und studieren, sehen es leider doch nicht. Sie erkennen nicht, dass das im Herzen unseres Gottes ist. Aber ich bin dem Herrn sehr dankbar, dass er es offenbart. Er offenbart es den Menschen, die ihn lieben, die ihn suchen. Und wenn wir solche Menschen sind, er wird es uns auch offenbaren, dass es in seinem Herzen ist, die Gemeinde als ein Gegenüber für sich zuzubereiten. Und ja, auch gestern Abend haben wir Verse aus diesem Kapitel in Epheser 5 gelesen, weil hier wird es auch noch deutlich in den Versen davor, die Gemeinde muss geheiligt werden. Sie ist einerseits schon heilig, weil sie ihm gehört, aber es heißt hier, er heiligt sie weiter durch das Wasserbad im Wort. So wie diese Zeit, die wir hier haben, ist eine Zeit der Heiligung seiner Gemeinde. Das Wort Gottes ist essentiell für unsere Heiligung. Dabei auch noch ein Zitat, was ich auch später nochmal erwähnen möchte. Johannes 17, Vers 17, sagt der Herr, heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Wenn wir diesem Zeugnis Gottes entsprechen wollen, diese Braut, die der Herr haben möchte, dieses Gegenüber, das er wünscht, dann brauchen wir die Heiligung durch sein Wort. Er hat uns sein Wort gegeben. Und ich hoffe, diese Zeit ist für uns alle wieder eine neue Ermutigung. Und das sage ich auch besonders zu den jungen Geschwistern. Lasst euch heiligen durch die Wahrheit, durch das Wort der Wahrheit, durch das Wasserbad im Wort. Es ist nicht zu unterschätzen. Wir denken vielleicht, ja, wir kennen es schon. Ja, ich habe da schon so viel gehört und auch die Verse kenne ich auch schon. Es geht nicht um das Kennen. Es geht darum, dass es in unser Herz eingewirkt ist, dass wir uns damit ernähren jeden Tag. Und dann werden wir merken, es ist eine Reinigung, die wir täglich brauchen und eine Heiligung für unser Sein, die so entscheidend ist, damit der Herr mit uns auch das bekommt, was er sich wünscht. Nämlich eine Gemeinde, die herrlich sei. Die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder etwas dergleichen, sondern dass sie heilig sei und ohne Makel. Das war jetzt Epheser 5, Vers 27. Ja, das ist in seinem Herzen. Und mich beeindruckt, dass dieser Herzenswunsch Gottes gleich ganz am Anfang der Bibel offenbart wird. Bereits die ersten beiden Kapitel der Bibel machen Gottes Wunsch und Absicht mit uns Menschen sehr, sehr klar. Wenn wir das erkennen, dann ja, müssen wir eigentlich nicht mehr zweifeln. Nicht nur eigentlich, wir müssen nicht zweifeln. Es ist Gottes Wille und Absicht mit uns Menschen. Und warum ist es aber dann so schwierig, dass Gott diesen Plan mit uns ausführen kann? Das erkennen wir gleich, wenn wir in das nächste Kapitel der Bibel schauen. In das Kapitel 3 aus 1. Buch Mose. Bereits dort beginnt der Feind Gottes zu wirken und gegen den Willen Gottes zu arbeiten und den Menschen, den Gott geschaffen hat, zu verderben. Und Satan greift genau dieses Element an, was Gott so wichtig ist. Der Mensch sollte der Natur Gottes entsprechen, aber Satan bringt seine Natur in den Menschen. Indem er den Mensch verführt, vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen zu essen, hat der Mensch nicht Gottes Natur aufgenommen, die er im Baum des Lebens hätte empfangen können, sondern er hat die Natur Satans aufgenommen. Genau das Gegenteil. Das war schrecklich. Das hat den Menschen eigentlich komplett verdorben und unbrauchbar gemacht. Das war ein sehr, sehr großes Problem, das wir bis heute haben. Bis heute sind alle Menschen gefallen und verdorben und unfähig, Gott zum Ausdruck zu bringen. Unfähig, den Plan Gottes zur Erfüllung zu bringen. O Herr, und doch ist es die Weisheit unseres Gottes, dass er den Plan mit uns Menschen nicht aufgegeben hat. Dass er weitergewirkt hat, er hat immer einen Weg gesucht, wie er den Menschen zurückführen kann, zurückbringen kann in seinen Plan. Und davon handelt eigentlich die ganze Bibel. Herr Jesus, wenn ich kurz ein bisschen weiterschaue, nachdem der Mensch dieses Element und Wesen Satans in sich aufgenommen hatte, es dauert nicht lang. Wir müssen nur bis ins 6. Kapitel von 1. Buch Mose schauen und schon sehen wir, dass der Mensch in so einen schlimmen Zustand geraten ist, dass Gott es nicht mehr ertragen kann, dass er es nur noch einen Ausweg sieht, diese ganze Menschheit zu vernichten. Das ist wirklich schlimm. In 1. Mose 6, Vers 5 sagt er, der Herr sah, dass die Bosheit des Menschen auf Erden groß war und alle Sinnen der Gedanken seines Herzens nur böse den ganzen Tag. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen auf Erden gemacht hatte. Es bekümmerte ihn in sein Herz hinein. O Herr, ja, das ist wirklich sehr traurig. Und wir sehen, Gott hat doch einen Noah bewahrt, hat seine Familie bewahrt und er konnte trotzdem weitergehen. Und ich kann natürlich nicht hier alles erwähnen, deshalb mache ich jetzt einen Sprung. Der Herr hat seinen Plan ein großes Stück weitergebracht, als er sich das Volk Israel hervorgebracht hat und hat wachsen lassen und hat sie dann herausgeführt aus Ägypten, um mit ihnen seinen Plan endlich weiterbringen zu können. Und diesem Volk, mit dem Volk hatte er ein ähnliches Problem. Sie waren in Ägypten aufgewachsen. Sie waren diesen Gott gar nicht, sie haben ihn gar nicht gekannt. Es war der Gott ihrer Väter, aber sie kannten ihn nicht. Sie hatten kein Empfinden für das, wie er ist, was er möchte. Sie mussten ihn erst kennenlernen. Und das sehen wir wunderbar beschrieben im zweiten Buch Mose, dritten Buch Mose, gleich nachdem der Herr sein Volk rausgeführt hatte und sie abgesondert hat, für sich geheiligt hat in der Wüste, dann hat er ihnen gezeigt, so bin ich. Er hat ihnen sein Wort gegeben, er hat ihnen viele Dinge gezeigt, gesagt, ich bin ein heiliger Gott, ihr sollt auch heilig sein. Er hat ihnen klar gemacht, wie er ist, denn er ist nicht wie das, was sie in Ägypten kennengelernt haben. Und das Wesen Ägyptens ist ein Bild auf die Welt. Gott ist nicht wie diese Welt. Und auch das muss Gott mit uns heute genauso tun. Im neuen Bund, als das himmlische Volk Gottes, auch wir müssen, wenn wir gerettet werden aus der Welt, erstmal unseren Gott kennenlernen, wie er ist, seine Natur wieder lernen. Und daran arbeitet der Herr, Herr Jesus. Und deshalb sehen wir in der Schrift, Gott hat den Menschen etwas gegeben, was er als sein Zeugnis bezeichnet. Etwas, was bezeugt, wie er ist. Und an dieser Stelle möchte ich kurz umschalten. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet. Ich denke, ihr solltet das jetzt sehen. Über dieses Zeugnis Gottes. Es ist nicht sehr lange, es ist eine Folie, aber darin möchte ich ein bisschen helfen, noch zu veranschaulichen, wie dieses Zeugnis im Alten Bund aussieht und wie es auch übertragbar ist auf uns heute. Das Erste, was Gott den Kindern Mose gegeben hat, den Kindern Israel, waren diese Tafeln des Zeugnisses. In 1. Mose 31, Vers 18 wird dieser Ausdruck erwähnt, die Tafeln des Zeugnisses. Das waren die 10 Gebote, die gezeigt haben, wo Gott den Menschen gezeigt hat, so bin ich, das sind meine Prinzipien, das ist mein Wesen. Und diese Tafeln des Zeugnisses, sie wurden in eine Lade des Zeugnisses gegeben. Sie ist besser bekannt als die Bundeslade, aber 1. Mose 40, Vers 3, ich habe diese Verse auch ins Outline geschrieben, die zeigen, es ist die Lade des Zeugnisses. Auch das war ein Zeugnis von Gottes Anwesenheit unter den Menschen. Und damit nicht genug. Diese Lade des Zeugnisses, ihr wurde auch eine Wohnung gebaut. Und sie wird in 4. Mose 1, Vers 50 als die Wohnung des Zeugnisses bezeichnet. Und ja, das zusammen stellt das Zeugnis Gottes dar. Es war der Ort im Alten Bund, wo Gott den Menschen begegnet. Ja, diese Wohnung des Zeugnisses oder Stiftshütte, sie wird sehr oft auch als der Ort der Begegnung bezeichnet, Zelt der Begegnung. Denn hier hat Gott einen Weg geschaffen, dass der Mensch wieder in seine Nähe kommen konnte. Der Mensch, der eigentlich so verdorben war, und wir haben gesehen, Gott hat einen Ekel vor der Sünde. Der gefallene Mensch ist eigentlich in einem Zustand, dass er gar nicht in Gottes Gegenwart kommen kann. Das Fleisch muss vergehen, muss verzehrt werden in Gottes Gegenwart. Gott hatte dem Volk auch gezeigt, ihr müsst mich fürchten. Ja, als Mose auf den Berg ging, dieser Berg hat geraucht, er hat gedonnert und das Volk hatte Angst bekommen. Sie wollten schon gar nicht mehr in Gottes Gegenwart kommen. Und Gott hat auch gesagt, ja, das habe ich mit Absicht gemacht, denn das Volk muss lernen, mich zu fürchten. Sonst müssen sie sterben, weil sie mich nicht erkennen, wie ich bin. Und diese ganze Installation, die Gott gemacht hat mit dem Gebot, mit der Lade, mit der Wohnung, es war ein Weg, den er damals gegeben hat, dass die Menschen hier ihm nahen konnten. Denn er sucht den Menschen, er sucht die Gemeinschaft, aber nicht irgendwie. Es geht nicht irgendwie, sondern es muss seinem Wesen und seiner Heiligkeit entsprechen. Und das sehen wir dann auch in dem, wie diese Lade und dass die Wohnung gebaut wurden. Das musste alles nach Gottes Vorgaben genau geschehen. Um der Zeit willen lesen wir die Verse nicht, aber ihr findet sie im Outline unter B. In 2. Mose gibt es einige Stellen, dort immer wieder sieht zu, dass ihr es genauso macht, wie ich es euch auf dem Berg geboten habe. Und das war ihm ganz, ganz wichtig, denn es musste ja ihm entsprechen. Es musste ihn zum Ausdruck bringen. Nicht den Menschen, nicht diesen Werkmeister, der hier vielleicht eine tolle Idee hat, ja, jetzt mache ich so. Es musste ihm entsprechen. Und deshalb hat er auch all die Menschen, die diese Wohnung gebaut haben, denn sie wurde von Menschen gebaut. Sie wurde vom Volk gebaut, ja. Er hat ihnen seine Gedanken ins Herz gegeben. Das lesen wir in 2. Mose 31, Vers 1 bis 6. Vielleicht erwähne ich diese Verse doch nochmal schnell. Also 2. Mose 31, sagt der Herr, ab Vers 1, und der Herr redete zu Mose und sprach, siehe, ich habe mit Namen berufen Bezalel, den Sohn des Uri, den Sohn Hurs vom Stamm Juda, und habe ihn mit dem Geist Gottes erfüllt, mit Weisheit, Verstand und Können für jedes Kunsthandwerk, Pläne zu entwerfen und im Gold und Silber und Bronze zu arbeiten. Und dann am Schluss in Vers 6 heißt es noch, dazu habe ich jedem, der ein weises Herz hat, Weisheit ins Herz gelegt, damit sie alles machen, was ich dir geboten habe. Das heißt, Gott möchte uns Menschen benutzen, sein Zeugnis auf der Erde zu errichten, aber wir müssen dafür von ihm gefüllt sein, von seinem Geist. Selbst im Alten Bund war das schon so. Ja, ich habe das jetzt in sehr ausführlichen Worten beschrieben, könnte natürlich noch viel mehr dazu sagen, aber ich möchte weitergehen und zeigen, dieses Bild im Alten Bund hat seine Entsprechung im Neuen Bund. Wenn wir das ergänzen, wir sehen, diese Tafeln des Zeugnisses sind heute das ganze Wort Gottes. Es ist das Wort Gottes, bezeugt uns, wie Gott ist. Ja, wir hatten den Vers schon, sein Wort ist die Wahrheit. Und es offenbart die Wahrheit, es offenbart das Wesen, die Natur Gottes. Und in wem ist dieses Wort Gottes verkörpert? In wem kommt es zum Ausdruck? Wir wissen es. In Jesus Christus. Er ist auch die Wirklichkeit dieser Bundeslade, dieser Lade des Zeugnisses. Er ist der, der Gottes Wesen, Gottes Anwesenheit auf der Erde dargestellt hat. Ein Vers dazu in Johannes 1, Vers 14. Dort heißt es, und das Wort wurde Fleisch und zeltete unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des einzig Geborenen vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Und dann in Vers 18 heißt es noch, niemand hat Gott je gesehen. Der einzig geborene Sohn, der in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns kundgemacht. Jesus kam, um den Menschen zu bezeugen, wie Gott ist. Und sein Zeugnis war völlig eins mit dem Wort Gottes. Und dabei ist es aber noch nicht genug. Auch hier, auch er hat eine Vergrößerung, was als seine Wohnung bezeichnet wird, nämlich die Gemeinde. Ja, dazu auch einen Vers in 1. Timotheus 3, Vers 15. Und ich lese auch noch 16. Damit du weißt, falls ich doch länger ausbleibe, wie man wandeln soll im Hause Gottes, welches die Gemeinde des lebendigen Gottes ist, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und anerkannt groß ist das Geheimnis der Göttlichkeit. Er ist offenbart im Fleisch. Vielleicht nur bis hierher. Hier sehen wir, die Gemeinde ist heute die Wohnung Gottes, sein Haus, die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Und hier ist Gott offenbart im Fleisch. Die Gemeinde ist der Ort, wo Gott sich ausdrückt, wo er sich offenbart. Er zeigt sich in der Gemeinde. Jesus Christus ist heute in der Gemeinde verkörpert. Und das ist, was er will. Das ist heute sein Zeugnis im Neuen Testament. Es ist Christus und die Gemeinde. Es ist der Ort, wo Gott heute den Menschen begegnet, wo Menschen heute zu Gott geführt werden können. Und das möchte ich auch kurz erwähnen, in allen drei Versstellen, die hier oben beschrieben sind, sehen wir jeweils, geht hier um die Wahrheit. Das Wort ist die Wahrheit. Christus war voller Gnade und Wahrheit. Die Gemeinde ist die Säule und Grundfeste der Wahrheit. Denn die Gemeinde und dieses ganze Zeugnis möchte eigentlich die Menschen zur Wahrheit zurückführen. Weil Satan hat den Menschen in die Lüge gebracht. Er ist der Vater der Lüge und ein Lügner von Anfang an. Und er möchte uns zurückführen zur Wahrheit. Dazu auch noch ein Vers, der jetzt nicht im Outline steht. Johannes 18, Vers 37 und 38, der Anfang. Da sagt Pilatus zu ihm, du bist also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, dass ich ein König bin. Ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Wer aus der Wahrheit ist, der hört meine Stimme. Pilatus sagt zu ihm, was ist Wahrheit? Sehr bemerkenswert, diese Stelle. Jesus sagt, ich bin dazu geboren und in die Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit zeugen soll. Er kam, um den Menschen die Wahrheit, wie Gott ist, wiederzubringen. Und der Mensch, zu dem er spricht, der Pilatus, der viel wusste, sicherlich ein gebildeter Mann, er fragt, was ist Wahrheit? Und so geht es der Welt heute immer noch. Die Welt weiß nicht, was Wahrheit ist. Weil sie so in der Lüge verhaftet sind und man, der eine sagt dies, der andere jenes, eigentlich hat man schon aufgegeben, zu glauben, dass es eine Wahrheit gibt und denken, ja, es ist alles relativ. Und dann ist auch irgendwie entweder alles falsch oder alles richtig. Und so gehen heute viele Menschen selbst mit Gott um. Wenn es um das Thema Glauben geht, wenn es darum geht, was will Gott, ja, gibt es überhaupt eine Wahrheit? Der eine sagt so, der andere sagt so. Selbst aus der Bibel lesen die Menschen alles Mögliche. Herr Jesus, aber der Herr möchte die Wahrheit wieder offenbar machen. Und er tut es heute durch die Gemeinde als in Säule und Grundfeste der Wahrheit. Das zeigt aber auch, wie sehr wir uns auch mit der Wahrheit beschäftigen müssen, mit dem Wort der Wahrheit und uns ihr auch unterordnen müssen. Ja, okay, ich möchte es dabei hier belassen und wieder umschalten. Wir haben jetzt manches gesehen über dieses Zeugnis. Augenblick. Und wie Gott schon am Anfang seinem Volk dieses offenbart hat und mitgegeben hat, dass sie es bewahren sollten. Wenn ich jetzt ein bisschen weitergehe, leider hat das Volk Gottes dieses Zeugnis nicht gut bewahrt. Eine gewisse Zeit war es gut, wo Mose lebte, Josua, aber in der Zeit der Richter haben sie dieses Zeugnis fast vergessen. Und am Ende wird auch diese Aussage gebracht, der letzte Vers sagt, jeder tat all das, was in seinen Augen recht war. Sie haben gar nicht mehr erkannt, dass Gott einen Willen hat, dass er einen Ausdruck hat. Jeder hat einfach gemacht, was er für richtig gehalten hat. Auch in ihren Gottesdiensten. Wenn ihr es lest, es kann die Augen öffnen. Es ist nicht schön zu lesen, aber es ist heilsam, weil es zeigt uns, wie auch wir heute im Volk Gottes das gleiche Problem haben. Auch im neuen Bund, das Volk Gottes ist mit Christus und der Gemeinde. Man geht so gleichgültig damit um. Jeder macht es, wie er es für recht hält. Wer prüft im Wort, ob das, was wir als Gemeinde bezeichnen, dem entspricht, was er in seinem Wort zeigt? Ja, man versucht immer das, wie wir es für recht halten, noch zu rechtfertigen. Aber so kommt der Herr nicht zum Ziel. Wir brauchen eine andere Haltung. Und es ist wunderbar, dass Gott nach vielen, sogar hunderten Jahren einen Mann gefunden hat in seinem Volk, der eine andere Haltung hatte. Und das war David. Wir haben hier einen Vers schon gelesen in den Tagen. Ich lese es nochmal aus Apostelgeschichte 13, Vers 22. Und nachdem er ihn weggetan hatte, erweckte er ihnen David zum König, von welchem er auch bezeugte und sprach, ich habe David gefunden, den Sohn des Jesse, einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. Einen Mann nach meinem Herzen, der allen meinen Willen tun wird. O Herr, ja, das ist wunderbar, dass Gott solche Menschen, so ein Mensch gefunden hat. Und er sucht auch heute immer noch solche Menschen, die seinen Willen tun. Und ja, die Geschichte von David, wir gehen sie in allen gerade durch, in Kapitel für Kapitel. Manches überspringen wir auch, wir gehen auf die Hauptpunkte. Ich kann es nur empfehlen, es steckt sehr viel darin drin, für uns zu lernen. Und deshalb möchte ich auch ein bisschen mehr auf das eingehen, welche Erfahrung er hatte mit dem Zeugnis Gottes. Denn nach einer gewissen Zeit, wo er auch vorangegangen ist mit Gott, hat er diesen Wunsch bekommen und hat gesagt, ich möchte die Lade Gottes zurückbringen. Ich schaue nach ihr. Wo ist sie denn? Ja, und sie war irgendwo in Kiriat Jearim. Es wird beschrieben wie im Psalm 232. Im Gefilde des Waldes, im Wald haben wir sie gefunden, irgendwo. Und er hat sie an ihren richtigen Ort gebracht, nach Jerusalem. Aber in dieser Begebenheit können wir einiges erkennen. Denn zunächst hatte David es versäumt, wirklich den Herrn zu suchen und zu prüfen, wie soll diese Lade zu ihm kommen. Und das erste Mal, wo er sie bringen wollte, hat er sie einfach auf einen schönen neuen Wagen gestellt und dachte, das ist doch gut. Das war sein eigenes Denken. Das war sein menschlicher Weg. Und das offenbart, obwohl wir vielleicht Menschen sind, die Gott lieben, die auch eine Beziehung zu ihm haben, ist es nicht automatisch, dass wir gleich erkennen, wie ist sein Weg. Wie möchte er, dass wir mit seinem Zeugnis umgehen? Wir müssen ihn dafür suchen. Wir müssen ihn in seinem Wort suchen. Sonst machen wir ähnliche Erfahrungen wie David. Er hat diese Lade genommen, auf diesen Wagen gestellt, sie sind da losgezogen, sie waren voller Freude, sie haben getanzt, er hat getanzt mit aller Macht vor dem Herrn und plötzlich hat Gott richten müssen. Er hat zugelassen, dass diese Ochsen, die den Wagen gezogen haben, sie haben sich losgerissen und die Lade wäre fast runtergefallen. Einer hat sie mit der Hand versucht festzuhalten und dann hat Gott ihn gerichtet, weil er sie berührt hat und er ist gestorben. Und nach dieser Situation hat David wirklich Furcht bekommen vor Gott und gesagt, oh, so kenne ich dich noch gar nicht. Wie kann ich mit der Lade wirklich umgehen? Oh Herr, ja, das ist die Situation. Und dann können wir sehen, er hat gelernt, das möchte ich jetzt lesen, in 1. Chronik 15, Vers 2, als die Begebenheit, wo David wieder dann die Lade holen möchte, da sagt er, damals sagte David, die Lade Gottes soll niemand tragen außer den Leviten, denn sie hat der Herr erwählt, die Lade des Herrn zu tragen und seinen Dienst zu verrichten auf ewig. Und dann heißt es in Vers 13 in 1. Chronik 15, denn weil beim ersten Mal nicht ihr es getan habt, machte der Herr, unser Gott, einen Riss unter uns, weil wir ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben. Er hat wirklich erkannt, das, was dort passiert ist, war kein Zufall. Es war, weil sie ihn nicht nach der Vorschrift gesucht haben. Sie haben nicht im Wort Gottes geprüft, geschaut, wie möchte der Herr mit seinem Zeugnis umgehen. Wie soll es sein? Wie spricht es ihm? Und deshalb hat der Herr einen Riss gemacht, ein Gericht geübt. Und das Schöne ist, was wir an David sehen können, er war in einem Moment, war er sicherlich entmutigt. Er war erstmal sogar frustriert, er hat die Lade weggestellt für eine gewisse Zeit. Aber dann hat er sich gewendet und hat gesucht, Herr, wie entspricht es dir? Wie kann ich doch dir gemäß mit dem Zeugnis Gottes umgehen? Und das ist auch, was für uns heute gilt. Wenn wir sehen, der Herr will ein Zeugnis haben und wir wollen uns dafür hingeben, dann ist es mal gut, aber noch nicht genügend. Dann heißt es, wir müssen auch ihn suchen und schauen, wie entspricht es dir. Und dann ist es auch durchaus möglich, dass wir manchmal ein Gericht erfahren. Sogar wird es passieren, das kann ich schon versprechen. Der Herr wird manche Dinge richten müssen, auch an uns, weil wir leider dieses Problem der Sünde haben und oft nicht die Gedanken Gottes. Aber das soll uns nicht entmutigen, sondern dann lasst uns wirklich den Herrn neu suchen. Eine Gelegenheit nehmen, zu schauen, Herr, wie willst du's? Denn Gottes Absicht war auch nicht, dem David zu sagen, lass die Finger weg von der Lade, lass sie da stehen, wo sie ist. Nein, er wollte ihm sagen, eigentlich damit zeigen, suche mich, wie es mir entspricht. Er wusste, David hat auch so ein Herz, er wird ihn suchen. Und er war froh, dass er dann im zweiten Mal wirklich diese Lektion gelernt hatte. Ja, und das war sehr wichtig, weil David sollte ja noch weitergehen. Nicht nur die Lade holen nach Jerusalem, sondern es war Gottes Wunsch auch, dass es dort sein Haus gibt in Jerusalem. Und als es dann später, dass es in 1. Chronik 17 um das Haus Gottes geht, ist schön zu sehen, dass David vorsichtiger wurde mit seinen Eindrücken, mit seinen Gedanken, wenn es nämlich um die Lade geht. Da lese ich aus 1. Chronik 17 den ersten Vers. Und es geschah, als David in seinem Haus wohnte, sagte David zum Propheten Nathan: Siehe, ich wohne in einem Haus aus Zedern, und die Lade des Bundes des Herrn aber wohnt unter Zeltdecken. Es war interessant, dass David so eine Frage stellt. Es hat uns auch beschäftigt, warum macht er das, formuliert er das so? Er traut gar nicht zu sagen, oh, die Lade wohnt ja hier nur in einem Zelt. Er sagt nicht dem Nathan: Nathan, ich will hier ein Haus für die Lade bauen. Dieses Zelt ist doch zu wenig. Nein, er hat gelernt, mit der Lade, mit dem Zeugnis Gottes muss man vorsichtig sein. Und er sucht Gemeinschaft mit Nathan, einem Mann, der auch den Herrn kennt, sagt, ist das dem Herrn wohlgefällig? Soll es so sein? Und das ist eine gute Haltung, die wir auch in der Gemeinde brauchen, heute auch immer noch. Wir brauchen so ein Herz, auch Fragen zu stellen, manche Dinge, wie sie sind. Herr, entspricht das dir? Ist das so, wie du es haben möchtest? Entspricht das deinem Zeugnis? Nicht einfach nur, ach, da muss man was tun, wir legen los, sondern darin mal Gemeinschaft zu suchen. Miteinander, aber auch vor allem mit dem Herrn. Denn was man auch sehen kann, die erste Reaktion von Nathan war gar nur halb gut, gar nicht ganz richtig. Er sagte zu David: Tu alles, was du im Herzen hast, denn Gott ist mit dir. Und dann in Vers 3 heißt es: Und es geschah in jener Nacht, da geschah das Wort Gottes zu Nathan: Geh hin und sage zu meinem Knecht David, so spricht der Herr, nicht du sollst mir das Haus zur Wohnung bauen. Sehr interessant. Nathan merkt schon, ach, es ist gut, hier muss was geschehen, aber er war auch zu schnell in seiner Antwort. Er sagt gleich, ja, tu alles, was du im Herzen hast. Aber in derselben Nacht schreitet Gott noch ein und sagt, nein, nicht David soll dieses Haus bauen. Obwohl das Anliegen gut war, dieser Wunsch, auch hier hat Gott seine Vorstellung, er hat seinen Weg. Und David, weil er so viel Blut schon vergossen hatte, durfte das Haus selber nicht bauen, sondern erst sein Sohn. Und auch hier aber sehen wir wieder etwas Gutes. Er hat nicht gesagt, oh, ich darf nicht bauen. Naja, gut, dann lasse ich's halt. Dann soll mein Sohn sich drum kümmern. Nein, er hat erkannt, das ist, was Gott will. Er will dieses Haus, er will diese Wohnung. Okay, ich darf nicht bauen, aber wie kann ich trotzdem teilhaben? Wie kann ich mitwirken? Und er hat dann die Rest seines Lebens, alle Energie, die er hatte, alle Kraft hineingesetzt, um das Material für diesen Bau zu sammeln. Er hat schon die Pläne für den Bau gemacht. Er hat schon die ganzen Priesterabteilungen festgelegt. Er hat sein ganzes Herz damit beschäftigt, wie Gott sein Zeugnis haben möchte. Und das finde ich wunderbar. Und diese Haltung brauchen wir auch. Auch, ich wiederhole mich, ja, wenn der Herr uns manchmal einen Stopp gibt und sagt, nein, so nicht, ja, dann darf und sollen wir nicht entmutigt sein und denken, na gut, also dann lass ich's halt, sondern lass uns dann den Herrn suchen, wie wir Anteil haben können, wie können wir mitwirken, dass der Herr sein Zeugnis bekommt, dass der Herr heute seine Gemeinde bekommt, wie sie ihm entspricht. Das möchte ich von David wirklich lernen. Und dann möchte ich weitergehen, um auch noch in das Neue Testament mehr zu kommen. Als der Herr dann mit David weiterredet, er freut sich doch, dass er dieses Herz hatte. Er sagt dann weiter in 1. Chronik 17 bin ich noch, in Vers 11 und folgende. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, so dass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron festigen für ewig. Ich will ihm Vater sein, und er soll mir Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir war. Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig. Sein Thron soll feststehen für ewig. Das war Vers 11 bis Vers 14 aus 1. Chronik 17. Und dieses Wort ist eine wunderbare Verheißung. Es war einmal eine Verheißung für Salomo, der dann dieses Haus damals baute. Aber noch viel mehr ist es eine Verheißung auf Christus, dass Jesus Christus aus der Nachkommenschaft Davids sein wird, dass Gott aus der Nachkommenschaft David den hervorbringt, der ihm das wahre Haus baut. Und das können wir hier an einigen Stellen erkennen, denn dieser Sohn hat die Verheißung, dass seine Königsherrschaft ewig sein wird. Sein Thron wird ewig sein. Und wir wissen, es war nicht Salomo, dessen Thron ewig war, sondern es ist Jesus Christus. Und sehr deutlich können wir das sehen bei der Ankündigung Jesu Christi seiner Geburt. Lese ich kurz den Vers aus Lukas 1, Vers 32 und 33, das ist auch auf dem Outline unter Punkt C. Da heißt es, er wird groß sein und Sohn des Allerhöchsten genannt werden, und Gott der Herr wird ihm den Thron seines Vaters David geben, und er wird über das Haus Jakob herrschen in Ewigkeit, und sein Königreich wird kein Ende haben. Hier ist ein klarer Bezug auf diese Verheißung in 1. Chronik 17, dass Jesus Christus dieser Nachkomme ist, der die ewige Königsherrschaft hat und der auch das Haus baut. Er ist der wahre Nachkomme, der unserem Gott das Haus baut, in dem Gott ewig wohnen möchte. Und daran können wir nochmal deutlich erkennen, Christus kam von Anfang an mit dieser Absicht, dieses Haus zu bauen. Und eine weitere Stelle, die das uns offenbart, ist in Johannes Kapitel 2. Das war, als Jesus am Anfang seines Dienstes nach Jerusalem hinging, zu diesem Tempel, der damals Bestand hatte. Und dort, was hat er gemacht? Er hat diesen Tempel gereinigt. Er hat alles, was diesem Zeugnis, das damals noch gegolten hat, nicht entsprochen hat, rausgeschafft. Hier sehen wir, das war sein Eifer für Gottes Haus. In Gottes Haus darf es nicht irgendwie zugehen. Da hat nicht alles irgendwie Bestand. Nein, es muss dem entsprechen, was unser Vater möchte. Vor allem in seinem Haus. Ja, sein Gericht beginnt an seinem Hause. Und der Herr hat hier so geeifert. Und dann heißt es in Johannes 2, Vers 17, seine Jünger erinnerten sich, dass geschrieben steht, der Eifer um dein Haus wird mich verzehren. Dafür hat der Herr gebrannt, der Eifer um das Haus seines Vaters. Und dann geht es weiter und die Juden sagten zu ihm, ja, was machst du hier? Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tust? Und dann antwortet Jesus und sprach zu ihnen, zerstört diesen Tempel und in 3 Tagen will ich ihn aufrichten. Da sagten die Juden, dieser Tempel wurde in 46 Jahren erbaut und du willst ihn in 3 Tagen aufrichten. Er aber redete von dem Tempel seines Leibes. Das war Johannes 2. Auch hier wird wunderbar gezeigt, sein wahrer Eifer war nicht für den Tempel aus Steinen, der damals noch Bestand hatte, sondern von dem Tempel seines Leibes. Dieses Haus, was er gebaut hat, was er aufgerichtet hat, das ist sein Leib, die Gemeinde. Das ist sein Bau. Und hier können wir auch ein schönes Detail sehen, noch in der Parallele, dass Jesus Christus in seinem physischen Kommen auf der Erde, als er damals lebte in Israel, das war diese Zeit, wo er wie David das Material für diesen Tempel gesammelt hat. Und als er dann auferstanden und auferfahren war, hat er den Geist ausgegossen und dann hat er angefangen zu bauen, so wie Salomo dann dieses Haus gebaut hat. Das haben wir auch gesehen, dass die beide, David und Salomo, sie sind ein Bild auf Christus. Aber David ist ein Bild auf Christus, wie er ja kam und als Mensch auf der Erde gelebt hat. Und Salomo ein Bild auf Christus, wie er heute in der Auferstehung ist, den auferstandenen Christus, der dann das Haus baut. So sehen wir hier wirklich, in der ganzen Schrift wird uns dieses Bild gezeigt. Und jetzt möchte ich ja noch einmal auf diesen Punkt nochmal bestätigen. Wir hatten ja auch diesen Vers in Matthäus 16, wo auch Petrus diese Offenbarung bekommt, ja, dass der Herr hier seine Gemeinde bauen will und die Pforten des Hades sie nicht überwältigen sollen. Und auch er musste hier diese Erfahrung machen, dass der Herr kurz darauf ihn sogar wieder zurechtweisen musste. Ja, weil das ist mir einfach auch nochmal wichtig. Ja, deshalb war mein Titel auch nicht nur die Gemeinde, der Herr will die Gemeinde, sondern er will sie ihm gemäß. Und nochmal hier einen Punkt. Es ist sehr offensichtlich, dass es nicht so ist, wie heute unter vielen Gläubigen gelehrt wird. Ja, alles ist Gemeinde. Was immer wir als Gemeinde bezeichnen, es wird von so vielen Gemeinden geredet. Die Bibel redet nicht von vielen Gemeinden. Die Bibel redet nicht von einer so und so Gemeinde. Sie redet nicht von einer, ich nenne es jetzt mal, einer baptistischen, einer pfingstlerischen, einer chinesischen, einer methodistischen Gemeinde. Nein, davon redet die Bibel nicht. Das ist nicht, was der Herr in seinem Wort uns zeigt. Er spricht von einer Gemeinde an einem Ort. Er spricht davon, dass der Herr uns alle zu eins gemacht hat in ihm. Und das soll auch praktisch in der Gemeinde offenbar werden, am Ort. Das ist das Muster der Schrift. Das zeigt er. Und dem müssen wir uns unterordnen. Es reicht nicht, einfach nur zu sagen, ja, das hat sich halt so entwickelt und ja, so macht halt jeder, wie er es dann für recht hält. Er macht es ja für Gott. Nein, das Wort zeigt so nicht. Dann nennen wir es vielleicht Gemeinde, aber es ist nicht die Gemeinde. Es ist nicht der Ausdruck, den der Herr heute haben will. Das bringt uns Menschen zum Ausdruck. Das bringt unsere Methode, unsere Art zum Ausdruck, aber nicht ihn. Und da brauchen wir eine Furcht. Ja, wir müssen heute zu dem zurückkehren, was er möchte, und uns dem unterordnen. Das möge der Herr uns allen offenbar machen. Und dann finde ich noch schön in dem Bild der Lade, wo der Herr gerichtet hat, die Lade musste von der Priesterschaft getragen werden. Das heißt, das Zeugnis Gottes wird getragen von vielen Priestern. Es waren 12 Priester, das ist ein Ausdruck der Gesamtheit. Es ist nicht gottgemäß, dass es hier nur einzelne Diener gibt und dann macht der mal einen Dienst und der einen Dienst. Nein, er will nicht irgendwie einzelne Dienste nur, er will die Priesterschaft. Er möchte, dass wir gemeinsam, wir alle zusammen dieses Zeugnis darstellen und tragen. Das ist eine Verantwortung jedes einzelnen Gliedes seines Leibes, von uns allen. Wir alle sollen Anteil haben an der Priesterschaft und ihm dienen. Das entspricht seinem Zeugnis. Das entspricht seinem Weg. Herr Jesus, ja, und jetzt komme ich dann nochmal auf diesen Punkt von Matthäus 16. Ja, nachdem Petrus so eine wunderbare Offenbarung bekommen hat von Christus und der Gemeinde, musste der Herr aber auch ihm gleich wieder zeigen, es geht nicht auf dem menschlichen Weg. Gleich danach kommt die Begebenheit, das sage ich jetzt noch zum Abschluss, Matthäus 16, ab Vers 21, wo Jesus offenbart, dass er viel leiden muss, dass er ans Kreuz gehen muss, getötet und auferstanden werden, auferweckt werden. Dann heißt es in Vers 22, und Petrus nahm ihn beiseite, begann ihm Vorhaltungen zu machen und sagte, Gott sei dir barmherzig, Herr, das soll dir auf keinen Fall geschehen. Er aber wandte sich um und sprach zu Petrus, geh hinter mich, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du sinnst nicht die Dinge Gottes, sondern die Dinge der Menschen. Es ist doch erstaunlich, so ein Wechselbad der Gefühle. Erst bekommt er so eine Offenbarung und er war sicherlich auch ein bisschen stolz und hat gedacht, wow, ich bin jetzt ein Stein und ich bekomme den Schlüssel des Reiches der Himmel. Und kurz darauf musste Herr das gleich behandeln. Und ihm zeigen, es ist nicht mit deinem Denken, da kommst du nicht weiter. Das muss in den Tod, das musst du ablegen. Sonst kannst du nicht mir nachfolgen. Und ja, wie gesagt, das möchte ich einfach nochmal sagen, das möchte ich auch den jungen Geschwistern sagen. Wir haben, wenn wir jetzt ein bisschen beobachten, wir sehen in der Gemeinde, der Herr muss immer wieder richten. Er muss uns richten. Er muss menschliches Denken richten. Wir haben die letzte Zeit auch wieder erlebt, was passiert, wenn menschliches Denken hineinkommt. Wenn Menschen dann das entwickeln zu einer guten Theorie und Lehre, aber im Prinzip, es führt nicht zum Aufbau des Leibes, es führt zur Spaltung des Leibes. Es führt zu viel Verderben. Manche denken, sie können jetzt hier weiter vorangehen, aber anstatt die Gemeinde zu bauen, zerstören sie sie. Und dann müssen wir prüfen und dann stellt der Herr bloß, das ist menschliches Denken, das muss in den Tod. Vielleicht gut gemeint, aber es ist nicht was, wie ich baue. Und hier musste Petrus wirklich sich neu demütigen. Aber auch hier finde ich schön, und das möchte ich uns alle sagen, wenn der Herr richtet, heißt es nicht, wir sollen das Zeugnis Gottes beiseite legen und denken, puh, ja was, jetzt bin ich plötzlich zum Satan geworden. Jetzt erst war ich ein Stein für den Bau der Gemeinde und jetzt sagt der Herr zu mir Satan. Ja? Und naja, am besten lasse ich es jetzt mal und gehe nicht mehr mit ihm. Das wäre ein Fehler. Da müssen wir uns wirklich wieder wenden. Und auch Petrus hat sich wieder gewendet. Und schon im nächsten Kapitel nimmt ihn der Herr wieder mit auf den Berg und zeigt ihm noch mehr von seiner Herrlichkeit. Das heißt, das Gericht, das der Herr übt an uns, an der Gemeinde, ist nicht da, weil er sagt, ich will die Gemeinde nicht mehr haben. Ich will mein Zeugnis nicht mehr haben. Nein, es ist notwendig zu unserer Behandlung, damit wir wirklich ihm entsprechen, damit das, was hier hervorkommt, seiner Gemeinde entspricht. Und damit schließe ich, ja, in seinem Brief hat Petrus das wirklich beschrieben, hat gesagt, ja, 1. Petrus 4, Vers 17, denn es ist Zeit, dass das Gericht beim Haus Gottes anfängt, und wenn zuerst bei uns, was wird das Ende derer sein, die dem Evangelium Gottes nicht gehorchen? Er hat erkannt, ja, das Gericht beginnt bei uns. Aber es ist notwendig, damit wir sein Haus heute sind. Amen. Ja, war ein bisschen länger heute, aber es war eine große Last auf meinem Herzen. Und ihr dürft jetzt ergänzen, was in eurem Herzen ist. Amen.